So, guten Morgen. Geht's Ihnen gut? Ich freue mich ja, hier in der Schweiz zu sein, mal wieder mit einem Thema Christsein überraschend anders. Also die Betonung ist auf überraschend. Ich liebe moderne Kirchen. Also man nennt das ja heute so Kirche 2.0, ja, wo das alles ein bisschen anders ist. Und ich war kürzlich in so einer ganz modernen Kirche. Also die war so modern, dass sich neben mir im Gottesdienst eine Frau eine Zigarette angezündet hat. Da ist mir glattes Bier aus der Hand gefallen. Da dachte ich so, wow, das ist genauso nach meinem Geschmack. Ja? Und ich bin so ein moderner Christ, deswegen, ich habe zum Beispiel eine App. Es gibt ja, wir lieben ja Apps, ja, jeder von Ihnen hat ja eine App. Selbst die Oma hat schon eine App. Ne? Ja, so. Also jetzt nicht Sie, sondern die Frau hinter Ihnen, meinte ich. Entschuldigung. Ja, so. Und ich habe gelesen, 80 Mal am Tag schauen wir auf unser Handy. Und meistens, wenn gar nichts ist, weil wir denken, ja, da könnte doch mal was sein. Weißt du? Und es gibt jetzt so eine christliche App, die habe ich mir einpflanzen lassen in die Hand. Man sieht es nicht, aber das ist der neueste Schrei. Und da ist es so, dass man dann immer was gemeldet bekommt. Ich weiß nicht, ob Sie sich in der Bibel gut auskennen. Lesen Sie Bibel viel? Wer liest Bibel hier? Mögen Sie Bibel? Ah, doch, schon so viele, ja, okay. Ja, also ich habe hier so eine Meldung für Bibelfreunde. Da kommt so eine Meldung rein. Man hat jetzt herausgefunden, dass Forscher sagen, im Paradies Adam und Eva können, sehen Sie, da geht's schon los. Das ist ja, ja. Das ist übrigens für mich. Das ist, ja. Ist, ach, ist doch für Sie. Okay, Entschuldigung. Adam und Eva hat man jetzt herausgefunden, können keine Chinesen gewesen sein. So neueste Forschung für Bibelforscher. Ich weiß jetzt nicht, was wir mit dieser Information machen sollen. Achso, da kommt noch was, Entschuldigung. Denn wenn sie Chinesen gewesen wären, steht hier, dann hätten sie nicht den Apfel, sondern die Schlange gefressen. So kommt es komisch, Chinesen. Irgendwie Chinesen hier heute Morgen? Chinesen? Eins, kein Chinese? Nein? Wenigstens Österreicher? Auch nicht. Österreicher? Keine Österreicher? Nein, keine? Okay, Deutsche außer mir? Irgendein Deutscher? Ah, Christian. Eine Kartoffel sitzt immer da irgendwo. Eine Deutsche. Ach, Sie sind auch Deutsche. Wo kommen Sie her aus Deutschland? Aus welchem? In der Nähe von Köln. Ja, Sie schon da. Der herzlich willkommen, der Kölner, der singt, der Jans Jerne. Ja, Nordrhein-Westfalen. Haben Sie gewählt? Ja. Ach, Sie waren das. Sie haben also. Einer hat gewählt. Also, ja, fantastisch. Also, moderne Apps, Sie werden einiges ganz Christsein außergewöhnlich anders, heißt es ja heute Morgen hier. Ich möchte erstmal wissen, ob Sie wirklich bibelfest sind. Also zum Beispiel kann mir jemand sagen, ich teste einfach mal Psalm 151, Vers 1. Was steht da? Na. Das muss schneller gehen. Na? Psalm 151. Hey, hallo Kirche, oder? Was? Na, also Psalm 151, Vers 1. Abraham sprach zu Bebraham, kann ich mal dein Zebraham? Ja, so. Klassiker? Okay, nein. Lassen wir das. Ich möchte am Anfang, wir kommen ja von Ostern her, das ist so, in deutschen Kirchen muss man das einmal im Jahr sagen, wir kommen ja von Ostern her. Man sieht hier noch den schönen Osterstrauß. Sie liebt mich nicht. Für meine Frau. Ja. Von Ostern her sehe ich gerade, es gibt ja auch Brunch. Ja? Also sind übrigens aus dem Hotel heute Morgen, habe ich die mitgenommen. Die liegen nicht hier wegen den Blumen. Also, möchten Sie, können Sie überhaupt fangen? Sie kann fangen. Ja. Also Brunch, wer es nicht aushält, kann jetzt schon einfach mal, ja, so, und dann, klar. Von Ostern her, auf dieser App heißt jetzt eine neue Meldung, Josef von Arimathea hat man jetzt auch was herausgefunden. Kennen Sie Josef von Arimathea, wenn Sie bibelfest sind? Wer war das? Wofür wurde der bekannt? Kann jemand? Ja?
Sein Grab hat Jesus gegeben.
Exakt, stark. Josef von Arimathea, Eugen, ne? Eugen. Ja, ich kenne die Leute hier, ja, ich bin ja. Ich habe mich vorbereitet. Ich wurde gebrieft von jedem Einzelnen. Für jeden Einzelnen. Die Predigt ist auch sponsert bei NSA. Ja, naja. Josef von Arimathea hatte ein Grab. Ja? Und damals, also heute ist das Statussymbol, man hat einen Mercedes oder einen BMW. Und damals war das wirklich so, man hatte eine Grabstätte. Das hatten ganz wenige, war so ein Statussymbol. Und jetzt hat man herausgefunden, dass Josef von Arimathea kam einmal nach Hause und seine Frau hat das mitgekriegt. Dass er dieses Grab, und dann sagt sie, Josef, kann es sein, dass du nicht ganz dicht bist? Du hast unser Grab, diesem Jesus ist da. Und er sagt, Schatz, komm runter, alles cool, kein Thema. Der Typ hat mir gesagt, er braucht es nur für ein Wochenende, okay? Ja? So. Alles neue Dinge. Ich kann Ihnen sagen, holen Sie sich diese App, die ist sensationell. Ich möchte am Anfang mit Ihnen ein kleines Spiel machen. Ich saß vorhin da hinten, da habe ich so einen Tischtennisschläger gefunden und Bälle. Und jeder, der einen Ball fängt, muss mir beantworten, was ist eigentlich Christsein, darum geht es ja heute Morgen, in einem Wort. Jeder darf nur ein Wort sagen, okay? Machen Sie schon mal die Hände hoch. Hebt die Hände zum Himmel. Ja, ja, ja. Achtung, mal gucken, ich schieße mal erstmal in die Südkurve. Achtung. Fangen! Ey, Alter. Okay, das ist wie meine Frau. Wenn ich gut drauf bin und ich komme aus der Küche, habe einen Apfelsack, Schatz, und sie dann immer so. Ich sage, du sollst den fangen. Was ein Reflex. So, wie heißt du?
Martin.
Christsein in einem Wort. Sehr gut. Freude, okay. So, wir haben ja hier noch ein paar andere Bälle.
Alter Schäde, 7 Stück Martin. Mal gucken, wer der Nächste ist. Achtung.
So. Er liegt unter Ihrem Stuhl, ja, bis sie den Ball gefunden hat. Gehen wir mal darüber. Ah, was ist denn da los?
So, also hat jemand den Ball schon? Christian, in einem Wort bitte. Ja, die Dame aus dem Lobpreisteam, bitte, ich höre.
Bitte? Freund. Freude war schon hier. Setzten 6 raus. Nicht aufgepasst. Jawohl, ja. Mit dem Hals gefangen. Gibt einen Ehrenapplaus für den jungen Mann. So. Ganz stark. Ja. Kann natürlich sein, ich habe jetzt einen Atheisten erwischt. Hat keine Ahnung. So, was ist Christian in einem Wort? Grüezi. Ja, Grüezi. Aber das hatten wir schon den Anfang. Ja, was heißt das? Können wir übersetzen? Ach, Treuger. Entschuldigung, bin Ausländer. Sorry. Also, merkst du noch? Komm, einer geht noch. Einer, vielleicht da hinten. Boah! Okay, Sie haben gut abgewehrt, Federer. Christian in einem Wort?
Geborgenheit.
Das ist gut. In einem Wort. Stark. Okay, ja, schmeißen Sie zurück. Bam. Die Technik. Also gut. Geborgenheit, Freude, treu sein. Okay. Ich glaube, als ich diesen Predigttitel mir aufgeschrieben habe, wurde ich wahrscheinlich inspiriert. Christsein, wie heißt es so schön? Christsein einmal ganz anders, Christsein überraschend anders. Ich wurde inspiriert davon, als ich zum ersten Mal vor einem Jahr in der Schweiz war, auf einem Kongress, auf dem FEG-Kongress. Ich weiß gar nicht, wo war der noch, Diana? In Zürsee, genau, da gibt es also dieses große Zentrum. Und ich habe in meinem Leben, also von wegen Christsein überraschend anders, ich habe in meinem Leben noch nie Schweizer Lobpreis gehört, bis zu diesem Tag. Ja? Und da saß ich dann da und dann, da gab es so ein Lied, das hieß, und das Lustige ist, ich habe das Lied einmal in meinem Leben gehört und ich werde es nie wieder vergessen. Das ging so irgendwie, mir traue dir, Großes, du bist ein Großes. Und dann ging so, heiliger Vater, du große Hoffnung. Und dann dachte ich so, was ist das, Hoffnung? Hoffnung? Musste ich ja googeln, Hoffnung? Hab ich noch nie gehört, du bist die Hoffnung? Und dann hat mir einer erklärt, so recht, das ist Hoffnung, bei uns sagt man Hoffnung. Und dann sage ich, ach so, und dann sagt ihr auch Auferstehung. Ich sage, ja, hast du schnell gelernt. Auferstehung, richtig. Prophezeiung. Ja? Darmspiegelig. Ja? Stark. Das, aber Lungenkohlung. Ja? Versteht sie? Also Lungenkolik wäre dann Lungenkohlung. Ja? Naja, egal. Also mir traue dir Großes zu, tolles Lied. Und ich dachte so, okay, die Schweizer sind wirklich anders. Christian überraschend anders. Hoffnung. Bin ich nach Hause gekommen. Schatz, du bist meine letzte Hoffnung. Du mir Bate. Also, was machen wir? Sollen wir wetten? Seine Bate, habe ich gelernt in der Schweiz. Bate. Sollen wir paddeln? Nein, Bate. Also, ich lerne Schweizerdeutsch. Sie können gerne mir ein bisschen beibringen während der Predigt. Ich bin offen. Was ist eigentlich Christsein? Ich glaube, es gibt weltweit kein Klischee, kein Thema, was so falsch verstanden wird mit so vielen Vorurteilen wie, was eigentlich Christsein ist. Es gibt wahrscheinlich nichts mit so viel Irrlehre, nichts, wo so viel Aberglauben drinsteckt, wie Christsein falsch verstanden wird. Es gibt kein Thema, wo Religiosität, also falsch verstandenes Christsein, zu so viel Hass und Kriegen führt. Was ist eigentlich Christsein? Und ich müsste eigentlich wissen, dachte ich jahrelang, weil meine Mutter war meine eigene Religionslehrerin und ich hatte bis zur 4. Klasse Religion bei meiner Mutter. die ist konvertiert vom Islam zum Christentum, so in den 60er Jahren. Deswegen mussten wir dann irgendwann auch abhauen aus dem Iran. Also ich bin eigentlich Perser. Und, überraschend anders, ne? Und in der 4. Klasse hat meine Mutter eines Tages gesagt, Kinder, wir müssen das mit dem Beten jetzt mal lernen. Nach dem Religionsunterricht wird jetzt immer gebetet und heute beginnt's und ihr könnt dem lieben Gott alles sagen. So, und dann alle so, ne? Und dann so nach 20 Sekunden, weißt du, also, und ich dachte, komm, als Sohn der Lehrerin, wenn keiner was sagt, muss ich mit gutem Beispiel vorangehen. Also habe ich dann damals wirklich wahre Geschichte gebetet.
Lieber Gott, vielen Dank, dass die Ringestunde endlich zu Ende ist. Amen.
So, und dann habe ich hochgeguckt und da war es ein bisschen wie hier. Einige haben gelacht, manche überhaupt nicht. Und dann habe ich zu meiner Mutter geguckt und die so... Ja? Und neben der Tafel hatte die so als eine Art Zeigestock einen Baseballschläger stehen. Als die dann dahin gegangen ist, hatte das Wort Home Run für mich eine ganz andere Bedeutung. Also, ich bin raus aus der Geschichte. Ja? Und dann habe ich mich zu Hause auf dem Klo eingeschlossen, so eine Stunde, weil ich hatte echt Schiss, ich dachte, ich habe echt was falsch gemacht. Und dann hat sie irgendwann geklopft und gesagt, ja, komm raus, jetzt ist ja gut. Und ich, ja, du hast gesagt, man kann dem lieben Gott alles sagen. Und ja, man hat, so, und dann, also ich habe viel falsch verstanden über Christsein, so als Kind, aber auch einiges richtig verstanden. Da gab es dann eine Konferenz in Stuttgart im Schwabeländle, 3000 Schwabe in der Liederhalle, Landeskinderkirche-Konferenz und meine Mutter, Frau Kadel, hat organisiert. So, und ich war ungefähr so. Und dann höre ich nur, wie sie vor 3000 Menschen meinen Namen sagt. Ich wusste von nichts. Und sagt sie nur so, ja, bevor es jetzt Mittagessen gibt, hören wir noch ein Lied von meinem Sohn David. Und ich so, ha! So. Und zack, war da schon so eine Hand. Und ich kann mich noch erinnern, wie das Mikrofon da oben war. Und ich dachte so, mein Glück, da komme ich ja nicht ran. Und schon haben zwei kräftige Menschen mich auf so einen Stuhl gestellt und dann stand ich vor 3000 Menschen mit, keine Ahnung, mit 5 oder mit 6 und dann so, hallo. Und meine Mutter, ja, sing ja das Lied. Und ich so, welches Lied? Ach so, ja. Und dann habe ich folgendes Lied gesungen. Pass auf, kleine Hand, was du tust. Pass auf, kleine Hand, was du tust. Denn der Vater im Himmel schaut herab auf dich und sägt sie dir dann ab. Pass auf, kleines Auge, also man musste in diesem Lied immer, das gibt es wirklich, das Lied, also mit dem Absägen habe ich erfunden. Pass auf, kleines Auge, was du siehst, man musste immer aufpassen. Gott, das ist kein Spaß, so, ja. Und die Leute waren trotzdem total begeistert. Das war so 1841, glaube ich, also lange her. So, und dann 3000 Menschen klatschen und ich so, boah, was für ein doofes Lied, endlich darf ich runter, ne. Und dann kommt wieder diese Hand in meinen Nacken und dann sagt sie, nee. Und jetzt sagst du noch, für das Essen, also es gab natürlich Gulaschkanone für 3000 Menschen. Jetzt sagst du noch diesen einen Vers, den wir gelernt haben. Ja, diesen einen Vers. Ich kam mir immer vor wie so ein goldener Retriever. Also, du bist ja ganz ein Feiner. Also, ist ja fein. Sag mal den Vers. Ja, den Vers. Ich so, welchen Vers? Ja, den einen. Ja, du bist ja ganz ein feiner Vers. Ich so, okay. Gut, dann noch den Vers. Dann stehst du da. Der Herr ist mein Hirte. Wir werden nichts angeln. Und ab dem Tag hat meine Mutter nie wieder mit mir angegeben. Da hieß es immer nur, ist das ihr Sohn? Nee, den kenne ich nicht. Geh weg. Das ist so. Ich habe viel falsch verstanden in meiner Kindheit. Was ist eigentlich Christsein? Ich glaube, wir leben in einer ziemlich kaputten Welt heute, wenn ich mit meiner Frau einfach nur paar Minuten Tagesschau gucke. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Habe ich irgendwann festgestellt, so die ersten 12 Minuten von 15 ist ja alles so mit K. Kriege, Krisen, Katastrophe, Korruption, so ein Kack. Ja, also alles, was uns wirklich nicht inspiriert. Und am Schluss kommt's Wetter. Ein Tief kommt auf uns zu. Ja? Und ich denke, wir hören so viel über Burnout. Man nennt unsere Gesellschaft inzwischen ja die Überforderungsgesellschaft oder auch die Ermüdungsgesellschaft. Wir sind überfordert. Wir sind müde. Wir klagen über Stress. Es ist alles zu viel Ablenkung. Zu viel von Informationen, die wir nicht brauchen. Ich bin jetzt vom Flughafen gekommen gestern und da war ein Riesenwand Fly Emirates. Und dann war der Grund, warum wir Emirates fliegen sollten, da haben sich die Marketing-Experten von Fly Emirates überlegt, was schreibt man unter so ein Plakat, was wahrscheinlich 100.000 Euro kostet, dass das so am Flughafen hängt für ein Jahr oder so. Und da steht da drunter, wir haben 1.400 Kanäle an Bord. Und da war ich ein bisschen enttäuscht. Da dachte ich, das habe ich in einer Minute eigentlich durchgesäppt normalerweise. Ne? So 1400, also komm. Ja, aber jetzt ganz im Ernst, da denke ich so, sind wir Menschen inzwischen schon so weit, dass man uns damit kriegt, ja, dass ich dann, ihr seid aus Köln, da sage ich zu meiner Frau, Schatz, also ich wollte ja Lufthansa fliehen, aber die haben nur 1200 Kanäle an Bord. Lass uns Emirates, 1400 Kanäle, dann werden wir richtig doof, ja, kannst du sagen. Weil das Problem ist, bei 1400 Kanälen, es läuft ja letztendlich überall dasselbe, oder? Also wenn ich so sonntagabends irgendwas gucken will, weil ich denke, so komm, heute mal, ja, da läuft da eigentlich immer ein Mord. Ja, also wir brauchen scheinbar unser täglich Mord, gib uns heute. Das ist so das, unsere Gesellschaft. Und wir fragen uns, warum werden wir alle so? Warum drehen wir durch? Warum sind so wenig Menschen um uns herum, die uns inspirieren? Die brennen für das, was sie tun. Die ein Wort, Christsein war ja hier drüben, Freude. Wo sind die Menschen, die uns mit ihrer Freude anstecken? Das heißt, ich denke, das Problem bei uns ist oft, wir ertrinken in Informationen, aber wir dürsten nach Wahrheit. Und wenn ich jetzt mal dieses erste Bild hier, irgendwo muss ich hinzielen, an ist es, ne? Nee? Off? Jetzt ist es an. Ist wieder ausgegangen. So, Wahrheit. Wo findet man Wahrheit? Also stellen Sie sich einfach mal vor, Sie würden heute Nachmittag unter so einem Baum sitzen und sagen, komm, ich lasse mal das Handy aus. Keine Bildschirme, sondern einfach mal hoch zum Himmel gucken und überlegen, was ist eigentlich die Richtung in meinem Leben? Ganz, ganz vieles in unserem Leben hat mit Orientierungslosigkeit auch zu tun. Dass ganz viele junge Menschen vor allem sich sagen, hey, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? What's it all about? Was soll das? Was macht denn eigentlich überhaupt noch Sinn? Auf was höre ich? Auf Instagram, auf Facebook, auf Politiker, auf die Werbung, hol dir das. Alle 11 Minuten verliebt sich ein Mensch per Mausklick auf Parship. Ja, brauche ich das? Hol dir dieses, das macht dich glücklich. Was brauchen wir eigentlich? Wer hat eigentlich für uns 2017 nach Christus, interessanterweise stellen wir immer noch unsere Zeit nach diesem Jesus Christus. Viele Menschen, die ihr Handy morgens aufmachen, ja, da müsste eigentlich ja draufstehen, nicht nur die Uhrzeit, sondern ja, heute das Datum, 21. Mai 2017 nach Christus, müsste da eigentlich stehen. Steht ja auch, also für die, die bewusst leben. Also Atheisten müssten letztendlich ja konsequent sagen, also ich will jetzt eine Petition auf Facebook, ich finde 1 Million Menschen, weil ich glaube ja gar nicht an Gott. Warum soll ich dann 2017 nach Christus? Also bei mir müsste stehen 21. Mai 4,3 Milliarden Jahre, weil ich glaube ja das. Ja. So, das heißt, in vielem sind wir nicht so richtig konsequent. Wir gehen zwar an Weihnachten dann in die Kirche und an Ostern und feiern ein bisschen mit, aber letztendlich, wie sieht unser Leben aus? Ja, Jesus nachfolgen, Christsein heißt ja, Follow Jesus, das wären 2 Wörter für Christsein. Also einer, der erkannt hat, das, was Jesus sagt, das ist gut, das bereichert mich, da kriege ich meinen Egoismus in den Griff, weil Jesus war ganz anders. Also folge ich dieser Idee nach. Konsequent sein kommt übrigens aus dem Lateinischen consequi und heißt nachfolgen. Ja? Das heißt, wenn jemand mal eine Idee sieht und sagt, wow, das ist toll, so zu leben wie dieser Jesus, den ja viele Menschen bewundern, auch Nicht-Christen, auch andere Religionen bewundern Jesus, dem nachzufolgen wäre konsequent. Aber die Leiter des Lebens sieht, glaube ich, so aus bei vielen, dass wir alle gelernt haben, es geht darum, tagtäglich die Karriereleiter zu erklimmen. Ich habe letztens einen schönen Satz gehört von einer meiner Lieblingsautoren, kennen Sie sicher, Joyce Meyer, die sagt einen schönen Satz. Sie sagt, Menschen sind ein Leben lang damit beschäftigt, die Karriereleiter zu erklimmen, um am Ende ihres Lebens festzustellen, dass die Leiter am falschen Gebäude angelehnt war. Das ist blöd, ne? Wenn man dann denkt, ach so, mir hat gar keiner gesagt, was ist eigentlich Leben? Ich dachte immer, da gab es so eine alte Werbung bei uns in Deutschland, mein Haus, mein Auto, mein Pferd, meine Yacht, ja, da gibt man so ein bisschen an, was man alles erreicht hat. Und ich bin eher so der Mensch, ich lasse mich nicht beeindrucken von jemandem, der viel Geld hat oder viel erreicht hat. Im Persischen, wo ich herkomme, gibt es einen schönen Satz, da sagt man, wenn du das Herz eines Menschen kennenlernen willst, also in der Tiefe, dann frage ihn nicht danach, was er erreicht hat, sondern frage ihn danach, wonach er sich sehnt. Ja? Weil dieses Oberflächliche, so Facebook, ich zeige mich von meiner besten Seite, das können wir alle. Aber ist doch viel spannender, jemanden mal zu fragen, hey, nicht ist das dein Auto da draußen, ist das deine Frau, wow, die ist aber hübsch, so ist das dein Haus, sondern wonach sehnst du dich? Was wäre denn so ein Gebäude, wo es sich lohnt, die Leiter anzulehnen? Was ist denn eigentlich der Sinn unseres Lebens? Was treibt uns an, dass wir morgens aufstehen und den Tag wirklich mit Freude beginnen? Freude ist die Message, das werden Sie gleich in dem einen oder anderen feststellen. Freude, Gottes Wort zum Beispiel zu entdecken, Gottes Wort zu umarmen. Ich glaube, ganz viele Menschen wissen gar nicht so richtig, was Gott und sein Wort zu sagen hat. Viele haben sich damit noch nie beschäftigt. Die Frage Nummer eins, glaube ich, ist heute in unserer Gesellschaft nicht nur, wie findet man Glück, sondern ich möchte fast sagen, wie findet man Gott? Weil an Gott glauben, also in Deutschland habe ich jetzt kürzlich gesehen, 70% der Deutschen glauben an Gott. Aber wenn man jetzt definiert, was ist Gott? Also Gott ist halt alles. Ja, irgendwie Gott, der Baum ist Gott, der Stein, ich bin Gott. Also so ist es schwierig. Gott, also da muss man dann schon nachfragen. Wie findest du denn Gott? Was für einen Gott meinst du? Das Suchen nach Gott, um dann am Schluss anzukommen und dass es in einer Umarmung endet, das wäre eine schöne Geschichte. Die kann man erzählen, wo man sagt, hey, ich habe Gott gefunden. Ich weiß nicht, ob Sie Nina Hagen kennen, so ja, ziemlich durchgeknallte Punkerin, Sängerin, Weltstar. Ich kenne die Nina ganz gut, die hat ein Buch geschrieben und sie hat mir auch erzählt, wie sie diesen Gott gefunden hat, nachdem sie alles schon durch hat. Ja, hat sich unter einen Baum gesetzt, wochenlang war, hat sich so einen Punkt hier hingemalt, ist nach Indien, war im Hinduismus, sie hat alles durch, jahrelang, jahrzehntelang, bis sie am Schluss gesagt hat, irgendwann habe ich gemerkt, es ist einfach dieses, was ich so weggeschmissen habe, dieses Jesus, ihn umarmen, sein Wort, und ist wieder zurückgekommen nach vielen Jahrzehnten, hat ein Buch geschrieben, Bekenntnisse. Und ich finde diese Geschichte bemerkenswert, weil jemand eben sich auf die Suche macht. Und damit fängt's an. Wir sind alle ständig am Suchen. Wir suchen nach Informationen. Wo suchen wir? Bei Google. Jeder vierjährige Junge kann schon googeln heute. Wir suchen Unterhaltung. Wo gucken wir? In der Glotze. Wir suchen Freunde. Wo schauen wir? Auf Facebook. Ja, wir haben Hunger. Wo suchen wir? Im Kühlschrank. Wir haben Kopfschmerzen, wo suchen wir? Im Arzneischränkchen. Wir brauchen Ablenkung, was machen wir? Wir suchen es im Internet. Wir vergessen Gott bei all dem, was wir so tagtäglich suchen. Und irgendwann kommt aber so eine Sehnsucht hoch, wenn du vielleicht unter so einem Baum sitzt und merkst, Mensch, was lebe ich da eigentlich? Macht mich das wirklich glücklich, was ich da lebe? Und plötzlich stellst du dir andere Fragen. Nicht nach, wo kriege ich den nächsten Kick her, die nächste Unterhaltung, die nächste Berieselung, sondern wo finde ich den Sinn? Ich bin eigentlich so ein Freund von, wenn Menschen scheitern, weil sie plötzlich anfangen, die Augen aufzumachen, weil plötzlich kommt Erkenntnis. Ja? Wenn einer gedemütigt wird durch eine Scheidung, durch eine Krankheit, ist er demütigend, plötzlich sich im Krankenhaus wiederzufinden. Durch einen Unfall, durch all die Dinge, die wir so negativ empfinden, ist es nicht immer nur schlecht, weil Demut ist eigentlich der Schlüssel, um Gott zu finden. Ein Mensch wird nie mit Hochmut, mit Stolz, mit Egoismus Gott finden können. Niemals. Das ist eine klare Wahrheit, nicht nur in der Bibel. Demut, wie kriegen wir die? Das heißt, eine Krise demütigt uns, gar nicht so dumm, weil wir plötzlich Demut haben, weil wir unten sind und sagen, okay, scheinbar bin ich nicht Gott. Schon mal eine gute Erkenntnis. Scheinbar kriege ich doch nicht alles gebacken. Scheinbar hilft es nicht, so ein bisschen Humanismus, jeden Tag eine gute Tat, macht mich auch nicht jetzt wirklich glücklich. Was macht denn eigentlich glücklich? Wo finden wir den Sinn, die wichtigste Frage, wo finden wir Freude? Da ich ja Orientale bin, beschäftige ich mich ja auch, was so die alten Ägypter zum Beispiel gedacht haben. Und die alten Ägypter hatten so eine Tradition, dass sie sagen, wenn ein Mensch stirbt, dann kommt er so an die Himmelspforte und dann steht da Petrus, whoever, und sagt, hey, zwei Fragen habe ich an dich, bevor du hier rein darfst. Erste Frage: Hast du in deinem Leben Freude gehabt? Als ich das gelesen habe zum ersten Mal, dachte ich, wow, die alten Ägypter, das ist aber simpel. Ich habe mir jetzt gedacht, da kommt was Kompliziertes. Hast du Freude gehabt? So einfach. Oh, das ist ja cool. Okay. Hatte ich Freude? Wie die Minions, die würden sagen, no. no. So, und die zweite Frage ist, hast du anderen Menschen Freude gebracht? Als ich das gelesen habe, dachte ich, wow. Die alten Ägypter, die hatten es echt drauf. Hast du anderen Menschen Freude gebracht? Und dann schon, wenn du dann sagst, ja, habe ich, so, komm hin, cool, das war's schon. Das ist der Sinn des Lebens mit der Leiter. Freude haben und anderen Menschen Freude bringen. Wir müssen natürlich definieren, was ist eigentlich Freude? Was ist das zu hören, Gott liebt dich? Also ich glaube, wenn ich mich heute frage, warum sind so wenig Menschen Christen eigentlich in unseren Breitengraden, so Deutschland, Österreich, Schweiz, so. Ich höre von Menschen in Nigeria, in Thailand, finden so viele Menschen zu Jesus. Aber heute, haben Sie mal einen erlebt, der sagt, ich habe zu Jesus gefunden, ich habe ihn umarmt, ich lebe jetzt mit Gott in einer Beziehung, was der Christsein ist, also nicht Religion, so oh, der Gott da oben, sondern ich kenne ihn, ich kenne Jesus, wir sind auf Augenhöhe, das erleben wir so selten. Warum? Dabei haben wir doch alle Informationen. Also wenn Sie jetzt hier rausgehen würden an diesem schönen Tag und Sie würden 1000 Menschen treffen und diese 1000 Menschen fragen, haben Sie schon mal gehört diesen Satz, Jesus liebt dich? Jesus loves you? Also weltweit und jeder würde sagen, ja, habe ich schon mal gehört, ja klar. Ah, okay. Also an der Information liegt es nicht. Weiß jeder. Gott steht für Liebe. Also der Gott, den wir so hier kennen, in der Schweiz, in Deutschland. Aber warum tun sich Menschen dann so schwer, diesen Gott sich so umarmen zu lassen? Sich so, Geborgenheit hat jemand, wo war der Geborgenheit, Mensch? Wer hat Geborgenheit gesagt? Hier, Geborgenheit, ja. Das ist das. Wuff. Warum tun sich viele Menschen so schwer, bei Gott ihre Geborgenheit zu finden? Ich glaube, dieses Gott liebt dich, kennt zwar jeder, aber wer hat es schon nachgeprüft, konsequent? Menschen glauben nicht an Gott, weil sie es nicht prüfen. Das ist ungefähr so, wie wenn ich in der, was weiß ich, 10. Klasse einen Liebesbrief bekomme und da schreibt mir ein Mädel oder ich schreibe einem Mädel, hey du, Helena, heißt ja meine Frau, ich liebe dich, du bist die Schönste, ich möchte ein Leben mit dir. So, ich würde ihr singen und sie würde denken, hat der noch alle Latten am Zaun, was geht ab, so. Und sie würde sagen, ja, dass du mich liebst, schön und gut, aber woher weiß ich das? Stimmt das? Bist du sie? So, und dann würde ich sagen, ja, ich habe Zeit. Also, kann ich dir erklären? So, das heißt, eine Ehe, also Menschen, die zusammenkommen, das basiert ja alles auf Prüfen, dass man sagt, ja, stimmt das, was der mir da schreibt? Also, früher Liebesbrief, heute WhatsApp. Hast du Zeit? Willst du mit mir gehen? Ja, nein, oder nur bis zur Eisdiele? Bababam, so, ne? Ja, so, aber wir müssen es prüfen. Beziehungen, und das ist eine Beziehung, Christsein ist für mich eine Beziehung zu Gott haben, keine Religion. Christsein heißt, Gott wirklich auf Augenhöhe zu begegnen. Und das meine ich wirklich so. Bei aller Ehrfurcht vor Gott, was ich als Kind genug gehört habe, pass auf, kleine Hand, was du tust. Ehrfurcht, davon habe ich eine Überdosis bekommen. Ja? Aber wer hat mir erzählt, du kannst mit Gott am Tisch sitzen und mit ihm essen, was wir ja gleich erleben werden. Ja, wer hat mir erzählt, dass ich mit Gott sprechen kann und auch klagen und dass er das erträgt, wenn ich auch mal mit ihm ein bisschen so, na, Digga, was geht ab? Soll das ein Witz sein? Ja? Also wenn Sie in Ihrer Bibel lesen, im Alten Testament, die waren ja nicht alle nur amused, diese Helden, die wir bewundern. Die haben mit Gott auch gerungen, also auf Augenhöhe. Gott findet es gut, wenn wir ihn ernst nehmen. Was besser gesagt hält Menschen denn davon ab? Wenn Sie sich fragen, warum werden so wenig Menschen Christen? Ich habe ein paar Punkte aufgeschrieben. Was hält uns davon ab, dass wir das wirklich prüfen, dass Gott mich liebt, ob es ihn wirklich gibt? Ihn suchen, fragen, stimmt das, was seit 2017 Jahren diese Christen behaupten? Ja, ich muss mich doch damit beschäftigen, das gehört ja fast schon zur Allgemeinbildung. Ja, dass man ihn erleben kann, sagen so manche, stimmt das? So Menschen, erster Grund, was hält uns davon ab? Sie lesen nicht. Paulus sagt, das ist ein Liebesbrief, das Neue Testament. Ich finde das viel schöner als, also hier sieht man es ja, ich finde es viel schöner als Gottes Wort. Können damit Menschen noch was anfangen? Wenn du sagst, ja, in Gottes Wort steht, was ist Gott? Boah, Gottes Wort, war echt ein Begriff. Ich finde das schön zu sagen, das ist ein Liebesbrief. Der ist für dich, der ist von Gott an dich geschrieben. Ganz persönlich, nimm es auch persönlich, wenn du das Neue Testament liest. Was hält Menschen davon ab? Grund Nummer eins, sie lesen nicht diesen Liebesbrief. Ich kenne extrem wenig Menschen, ich lebe in Aachen. Wenn ich diese Umfrage machen würde auf der Straße, haben Sie schon mal Bibel gelesen? Also ein ernüchterndes Ergebnis wahrscheinlich. Die Menschen lesen keine Bibel, lesen diesen Liebesbrief nicht. Wenn meine Helena meinen Liebesbrief nicht gelesen hätte, wären wir nie zusammengekommen. Ja, man muss sich schon damit auseinandersetzen. Punkt zwei, warum Menschen nicht zu Gott finden. Was ist Christsein eigentlich? Ist, weil sie nicht hören. In Römer 10, Vers 14 heißt es, wie können Menschen an Jesus glauben, wenn sie noch nie von ihm gehört haben? Ganz simpel. Wahnsinn, wie einfach das ist, oder? Wie können Menschen glauben, wenn sie noch nie gehört haben? Das heißt, scheinbar mit dem Hören beginnt alles. Das heißt, wenn Menschen heute Morgen hier sind, die sagen, hey, ich mache mich auf den Weg, ich will mal gucken, was ist das so, Gottesdienst, anders. Ja, es beginnt alles mit Kommunikation. Inspiration ist der Beginn jeder Erfolgsgeschichte, jeder schönen Lebensgeschichte. Wenn ich Ihnen eine Karte geben müsste von mir, eine Visitenkarte, da steht drauf Inspirationstrainer, weil ich weiß, dass wir alle lechzen nach Inspiration. Inspirare, lateinisch heißt entfachen. Also jemand, der uns anzündet, der uns wieder on fire setzt, dass wir rausgehen aus einem Vortrag, aus dem Gottesdienst, vielleicht sogar von der Beerdigung, vielleicht aus dem Wald kommen, aus der Stille, aus dem Kino, aus dem Konzert und sagen, hey, ich bin wieder on fire. Dieser Film, also ich liebe gute Kinofilme, es hat mich inspiriert. Die Biografie, die ich gelesen habe, ich bin wieder on fire. Das ist ja Wahnsinn, was dieser Mensch da erlebt. Inspiration verändert ein Leben. Menschen müssen erstmal hören von Jesus Geschichten, dass sie inspiriert werden. Und ich kann jedem empfehlen, also einfach mal eine Geschichte von Jesus zu lesen, allein die Geschichte vom verlorenen Sohn. Wenn man die lesen würde, Konjunktiv, ja, also in 10 Minuten durchgelesen. Das Bild, was du danach von Gott hast, ist ein ganz anderes. Es geht ja darum, dass wir die Bilder im Kopf von Menschen, so wie mein Bild als Kind, ich hatte so fast Angst vor Gott, und indem ich die Bibel gelesen habe und nicht meinem Pfarrer alles abgenommen habe, was er da so 1:1 gesagt hat, also es gibt einen guten Pfarrer, es gibt aber einer, der ist genauso am Schlafen wie wir alle. So, in dem Moment, als ich die Bibel nehme und lese diesen Liebesbrief, merke ich, ach, Gott ist ja ganz anders. Der liebt mich ja wirklich. Der will mir ja wirklich begegnen. Der verändert mich. Paulus ist es auch passiert. Paulus war ja früher, der hat ja das halbe Neue Testament geschrieben, Paulus, wie Sie ja alle wissen. Und vorher war er ja ein Berufskiller. Er hat davon gelebt, dass er Christen gefangen hat und die in Circus Maximus geworfen, dass sie dann gegen Löwen kämpfen mussten und sind natürlich gestorben. War ein Killer. So, Inspiration passiert, als Paulus, bam, kriegt ein Brett vor den Kopf von Jesus, weil er ihn trifft und denkt, wow, wer bist du denn? Ja, ist er so inspiriert, dass er erstmal blind ist. Aber das ist Inspiration, Gottes Liebe zu treffen, ihr zu begegnen, wo auch immer. Nicht nur in der Kirche, einfach auch in der Natur, indem man mit ihm anfängt zu sprechen. Und plötzlich dreht Jesus diesen Berufskiller um und sagt, hey, ab heute gehörst du mir, du wirst Menschen ermutigen, du wirst Menschen inspirieren, du wirst Menschen freisetzen von diesem bescheuerten religiösen Geist, dass Gott, oh, wir wissen gar nicht, wir müssen immer so ein bisschen geduckt, die Pharisäer, diese Heuchler sind immer so ein bisschen geduckt gegangen, man wusste nicht, bin ich gut genug vor Gott? Und Jesus packt ein und sagt, hey, sag der Welt, jeder ist gut genug, was auch immer du tust, du bist herzlich willkommen, der verlorene Sohn, was ich gerade angesprochen habe, ist die einzige Liebeserklärung Gottes an uns Menschen. Dass er sagt, der Mensch, ganz normal, baut Mist, wir alle, und hat natürlich keinen Mut mehr, zurück nach Hause zu kommen. Sie kennen ja die Geschichte wahrscheinlich fast alle. Und die es nicht kennen, lesen es, das ist Inspiration. Weil er kommt nach Hause, hat sein Geld mit den Huren und mit dem Saufen das Erbe des Vaters alles verschleudert. Und natürlich sagt er sich, boah, zu Hause war es echt gar nicht so schlecht. Aber wahrscheinlich wird mein Vater sagen, hey, ich hab's dir immer gesagt, du kleiner Loser. Und jetzt kannst du hier in einem Stall arbeiten. Und der Vater sagt aber nein, mein Sohn ist endlich wieder nach Hause gekommen. Wir machen eine Riesenparty. Wow, was für eine Liebe, oder? Was für ein Bild Gottes, dass er der Vater ist. Deswegen Jesus, als er diese Geschichte erzählt, will er seinen Zuhörern sagen, macht dieses Bild in eurem Kopf kaputt. Schmeißt es raus, so wie heute beim Computer, wenn wir auf diese X-Taste für Löschen drücken, dass Gott irgendwas von mir möchte, was total mir Angst macht, löschen. Dass Gott Religion gut findet, wenn ich am Tag 3-mal bete und er will, dass ich löschen. Gott will sicher nicht Dinge, die damals auch die Pharisäer, und die gibt es heute noch Pharisäer, also ich sage einfach mal so die Frommen oder die Gesetzlichen, die einem immer das Leben schwer machen wollen. Die einem sagen wollen, hey, du kannst nicht zu uns in die Kirche kommen, weil wir sind alle heilig. Ja? Du lebst hier mit deiner Freundin zusammen, habe ich selbst erlebt, mein eigener Bruder. Ja, ihr seid nicht verheiratet, könnt ihr nicht in unsere Kirche kommen. Ja, Wahnsinn! So, also kein Wunder, dass die Kirchen leer sind, weil man muss erstmal so eine Eintrittskarte lösen, man muss erst schon heilig sein. Und dann kannst du kommen, erstmal ein Jahr Gesangsbücher austeilen, kannst dich hochdienen. Wahnsinn! Wir müssen diese Gottesbilder wirklich in den Köpfen der Menschen löschen und Inspiration stattdessen geben. Zu sagen, Gott ist Liebe, Punkt. Da gibt es nichts Komma und jetzt kommt das Kleingedruckte. Er liebt, er will nur Beziehung. Menschen lesen nicht, Menschen hören nicht, deswegen finden sie nicht zu Gott, aber manchmal sind sie auch stolz und sagen, ich brauche keinen Gott. Und dann kommt dann vielleicht irgendwann die Krise und wie sagt man so schön, Not lehrt beten. Und plötzlich, weil eine Not da ist, weil irgendwas kaputt ist im Leben, plötzlich fängst du dann doch an zu beten. Mein bester Freund, Fußballer, Sie wissen ja, dass ich viel im Fußball mache, der war zum Beispiel auch so einer. Der hat bei Bayer Leverkusen im Tor gespielt, war auf dem Weg, Nationalspieler zu werden und er hat gesagt, Bibelkreis, da hatte so eine Einladung von einem Spieler von Bayer Leverkusen, die hatten einen Bibelkreis mit Fußballern. Nö, da gehe ich nicht hin. Die quatschen da über Adam und Eva, so ein Blödsinn. Das ist aber witzig, oder? Wollen die mich verarschen oder was? Ja, so. Und ein paar Monate später liegt seine Schwester, was echt tragisch ist. Dirk, bester Freund bis heute, Schwester mit 37, liegt im Sterben. Völlig überraschend sagt der Arzt, oh, wir haben ganz schlimm in dem ganzen Körper Metastasen. Und dann stirbt die innerhalb von wenigen Wochen. So, und plötzlich Not lehrt beten. Plötzlich merken wir, und wir alle haben Situationen im Leben, wo wir sagen, boah, Gott, wie kannst du das zulassen? Das kann doch nicht wirklich jetzt mir passieren. Aber es bringt uns näher an diesen Gott, der auf uns wartet. Ja? Die Welt ist so, wie sie ist. Und Gott ist sicher da nicht dran schuld. Aber wenn wir entdecken, dass er in dieser Welt mit uns ist, in allen Situationen, das macht ihn zu einem kostbaren Gegenüber. Wenn wir Gott suchen, passiert Folgendes, wir erleben so die ganze Fülle. Mir ist es so gegangen, dass ich nicht geahnt habe, manchmal sagt man ja so die Büchse der Pandora aufmachen, ja, als ich Gott so meinen Finger hingestreckt habe und ihm gesagt habe 1991, hey, ich weiß jetzt ein bisschen was über dich und ich traue dir jetzt wirklich zu, dass du echt mein Freund wirst. Also ich habe so einen Pakt mit ihm gemacht. Am 1. Januar 91 habe ich ihm so meinen Finger hingestreckt, so von wegen nicht gucken, oh Gott, oh Gott, was passiert? So, also, weiß ja nicht, was dann passiert. Ich habe wirklich gesagt, Gott, ich gebe dir mein alles. Ich finde es gut, mit dir zu gehen. Ich brauche diesen Freund, ich brauche diesen Gott. Mein Konfirmationsspruch schon 20 Jahre davor ungefähr, also ja, 10 Jahre davor war so klein, beim Pfarrer aus dem Hut gezogen zur Konfirmation, musste jeder so wie so ein chinesischen Glückskeks. Da stand drauf, ist Gott für dich? Wer kann gegen dich sein? Fand ich super. Direkt in meine Hosentasche gesteckt. So, ihr alle. Ist Gott für mich? Ist mir doch egal, was ihr von mir denkt. Das fand ich cool, aber ich habe es nie so richtig verstanden. Aber war ein guter Glücksbringer. So, als ich dann 24 war, habe ich dann verstanden, okay, Gott ist ja wirklich für mich. Ich habe das ja nie geglaubt, dass er wirklich für mich ist. Dieses den Finger nur so ganz vorsichtig zu Gott war mein Zögern, wenn ich ihm, ihr kennt das ja, den kleinen Finger und dann will er die ganze Hand und dann muss ich bestimmt nach Nigeria und Bambushütten bauen für kleine schwarze Kinder und ein Bart bis zum Boden und Sandalen und so eine doofe Brille. So, ich will ins Stadion, ich liebe Musik, ich will tanzen. Also, so, das heißt, mein Bild von Gott war auch jetzt nicht so super dufte, bis zu diesem Moment, wo ich verstanden habe, dass ich mich in der Tiefe nie richtig mit ihm beschäftigt habe. Was ist eigentlich sein Charakter? Wie ihr alle, jeder, der hier sitzt, steht ja für einen bestimmten Charakter. Und Gott sagt in der Bibel, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, dann, also eine Bedingung, dann will ich mich von euch finden lassen. Menschen müssen anfangen, irgendwann Gott zu suchen, weil unser Leben, das, was die Gesellschaft da draußen bietet, macht nicht satt, definitiv. Es macht nicht glücklich. Ihr könnt mich fragen, ich bin ein lebendes Beispiel. Ich bin 49, ich habe schon alles ausprobiert. Es macht nicht glücklich. Ja? Vom Geld gewinnen bis zu das Auto und die Traumfrau und all das macht definitiv nicht glücklich. Für den Moment schon, aber nach 3, 4, 5 Wochen fragst du dich dann, okay, was irgendwie... Warum ist mein Herz so leer? Gott sagt, ihr müsst mich von Herzen suchen. Was würdet ihr machen, wenn ihr sagen wir mal, es ist Winter und ihr habt hier so einen Meter hoch Schnee und ihr habt eine Mappe mit 20.000 Franken in der Tasche, wollt euch gerade ein Auto kaufen und irgendwo so in so einem dunklen, da hinten sind Bäume, fällt euch das raus und ihr im Schnee ist es weg. Ja? So, wie lange würdet ihr das suchen, diese Mappe? Was würdet ihr machen? So 20.000. Der Eugen, ne? Ich warte, bis der Schnee geschmolzen ist. Ja, du bist ein echter Schweizer. Ja? Wer hat es erfunden? Wer genau? Der Eugen hat es erfunden. Ja, ja, das kannst du aber lang warten in der Schweiz, in manchen Gegenden. Nein, wahrscheinlich würden wir alle Leute anrufen und sagen, hey, komm mal schnell und bring noch den Fritz mit und die Petra. Ich habe hier, wir würden suchen. Wie lange würdet ihr suchen? Mal so Frage hier, der Südflügel, wenn euch, sagen wir mal, 20 Cent runterfallen in Schnee. So, du siehst 20 Cent, bapp, weg. Wie lange würdet ihr suchen, so ungefähr? Bitte? Gar nicht. In der Schweiz gar nicht. Also Schwaben sagen in dem Moment so 2,5 Jahre ungefähr. Ein Schwabe oder ein Schotte. Ja? Okay, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Dinge, die uns nicht unbedingt wertvoll sind, wir suchen es nicht. Das heißt, Menschen suchen Gott nicht, weil sie nicht wissen, dass er ungefähr diese 20.000 Franken, die wir in der Tasche haben, dass es so diese Kategorie ist und noch viel mehr. Einer meiner Lieblingsverse steht in Kolosser 2, Vers 3. Da heißt es, in Jesus verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Ja, und leben wir nicht gerade in der Gesellschaft, siehe Trump, siehe Erdogan, siehe Putin, wo wir denken, hallo, so Weisheit, Erkenntnis, also ich dachte immer so, die ganz oben sind, die haben es geschnallt, weil ungefähr 500 Millionen Amerikaner, okay, ein bisschen weniger, aber wählen den Typen, die werden schon wissen, das ist doch der Beste, der ist voller Weisheit und Erkenntnis, so die Nummer 1 im Weißen Haus. Ein Scheiß ist er! Entschuldigung, muss sein. So, er hat gesagt, Christ sein, überraschend anders. Also bitte, ja, wenn ich einen getroffen hätte vor 3 Jahren, so im Zug, ja, was machen Sie so? Ja, ich bin Berater bei VW, ich bin einer der höchsten Berater, hier meine Karte, und dann steht da so Consultant of VW Wolfsburg, und dann hat er noch sein Gehalt, 2,5 Millionen im Monat. Oh, leco mio! Wow, Sie sind aber echt, boah, können wir ein Selfie machen? So, VW, ich hab, so, Schatz, guck mal, ich habe einen VW-Berater getroffen. So, und 2 Wochen später lese ich in der Zeitung, ach, der Typ hat im VW, hey, wir bauen da so ein Ding ein, das merkt keine Sau. Ganz sicher, das wird eine Hammergeschichte. Voll die Kohle. So, und dann würde ich sagen, du hast das denn im Voll, so. Und dann würde ich eine Woche später einen Berater treffen von der FIFA, ja, oder von Franz Beckenbauer und sagen, ja, Consultant of FIFA, im Monat 4 Millionen Euro, so, wow, kann ich ein Selfie machen, das heißt, Sie sind ja, ich bin so stolz, dass ich Sie kennenlerne, Sie beraten den, sehr platt, wow, so, übrigens, morgen ist er im Knast, ja, genau, wow, so, Uli Hoeneß, wir in Deutschland, alle haben Uli Hoeneß bewundert, kurz mal 27 Millionen Euro hinterzogen, so eine Zahl kannte ich noch gar nicht bis dahin, so, also kann man das auch hinterziehen, das ist ja Wahnsinn, das heißt, wo ist denn die Erkenntnis und die Weisheit bei den Großen? Deutsche Bank, jeder zweite deutsche Banker, die da oben sind, die sind ja Wahnsinn. Die stecken sich ja nur in die Tasche, die betrügen. Ja, ganz offensichtlich betrügen die. Früher hat man noch aufgepasst, so ein bisschen, guck, dass wir es irgendwie vertuschen. Heute so, ja. Kennen Sie den Witz, woran erkennt man, dass ein Rechtsanwalt lügt? Woran kann man es erkennen? Wenn er seinen Mund bewegt. Egal, was er sagt, er lügt eh. Er wird dafür bezahlt. So, in Christus verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Ich kann Ihnen sagen, wenn Sie sich raus aus diesem Saal machen würden und Sie würden nur, im Englischen sagt man a glimpse, ich weiß nicht, wie man in Deutschland so an Funken, wenn man nur einen Funken von Jesus verstehen würde, von Gott, der das alles gemacht hat, diesen Planeten, wenn wir nur einen Funken von seiner Weisheit hätten, dann würden Sie alle hier rausgehen und könnten innerhalb von Wochen, und ich meine das wirklich, und darf ich ganz kurz zu Ihnen kommen? Darf ich Ihren Namen kurz wissen?
Maria.
Die Maria. Einmal kurz aufstehen, einmal zeigen, wer Maria ist. So, ich glaube, Maria, wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf? Ach nee, darf man nicht fragen. Wie schwer sind Sie? Ach nee, darf man auch nicht fragen, schon. Egal, bleiben wir bei Maria. Maria könnte definitiv ein besserer Berater für die FIFA, ja, in der Schweiz sein, als all diese Typen. 100%. Wenn Sie einen Glimpse, was ist so deine Lieblingsbibelpassage?
Wenn du so Bibel liest.
Eigentlich alles.
Alles, ja, guck mal, alles. Ja, einen kleinen Applaus für meine Maria. Ja, das ist also einmal FIFA-Beraterin. FIFA. Die künftige Beraterin der FIFA, Maria, darf ich vorstellen? Ich meine das ernst, weil als ich, so als junger Student, und ich hatte keinen blassen Schimmer, mit Menschen gesprochen habe, die mich so beeindruckt haben, die in jedem Satz 12 Fremdwörter hatten, Wörter hatten. Ja, und und was machst du? Und dann habe ich angefangen so, ja, ich habe so gestottert. Ja. Und ich hätte nie gedacht, dass Gott sagt, hey du, das ist so typisch Altes Testament, Gott nimmt irgendwelche Loser und sagt, mit dem mache ich was, da habe ich Spaß dran. Das, ja, so wie bei König David, der Vater von König David, alle Brüder werden hingestellt, weil die Suche ist, wer wird der neue König von Israel? Und ist es Samuel, glaube ich, ne? Ja, Samuel, danke. Fragt, ja, ich merke so bei diesen 6 Jungs hier, also die sind es alle nicht. Hast du nicht noch einen anderen, der wahrscheinlich der König von Israel ist? Und dann sagte der Vater, der Isai, nö, wir haben nur so einen Trottel bei den Schafen, so ein Trottel da. Und so ein kleiner Scheißer, dann, der ist es nicht. Das ist ein so ein Trottel oder nein. Der war Österreicher übrigens, David. Jetzt haben wir wieder was in meiner App, ja. Steht in meiner App, ja. So, das heißt, Gott liebt es und das steht so oft im Neuen Testament, er stellt die Welt auf den Kopf. Wir denken, die da oben, wow, ja, all diese Firmen, all diese Bosse. Und hier in diesem Raum sitzen Menschen, die könnten so easy, glauben sie an ihr Potenzial, weil, was ist Christsein? Christsein heißt, das hätte auch einer reinrufen können, Tempel. Gott wohnt in ihnen. Einer, der Gott aufnimmt, der dieses Psst, der sagt, hey, ich meine das ernst, Gott, ich will, dass du in mein Leben kommst. Da heißt es, wir sind Tempel des Heiligen Geistes. Das ist doch der Wahnsinn. Früher sind die Menschen tausende Jahre in einen Tempel gegangen, weil nur der hohe Priester hatte Zugang zu Gott. Und der hatte die Connection als einziger, den Draht. Und dann hattest du ein Problem oder du brauchtest eine Antwort, dann bist du da hingegangen und da gab es da so einen Vorhang und der hohe Priester ist kurz hinter diesen Vorhang verschwunden und hat gesagt, ja, ich komme gleich wieder und dann kommt er raus und sagt, du, liebe Grüße von Gott. Gott hat dir gesagt, und in dem Moment würde wahrscheinlich jeder so, was sagt er mir? Ja, du solltest vielleicht deine Steuern nicht so oft hinterziehen. Hm? Solltest nett sein zu deiner Frau. Gab es im Alten Testament schon Steuern? Ja, gab es schon. Nein, ihr wisst, was ich meine. Jemand richtet uns was von Gott aus. Christsein ist was Revolutionäres, überraschend anders, weil ich lade Gott in mein Leben ein am 1. Januar 1991 und ich habe es noch gar nicht gewusst am Anfang. Aber je mehr ich gelesen habe, ist mir ein Licht aufgegangen, dass ich gemerkt habe, warum sagen plötzlich Menschen in meinem Umfeld, David, du bist irgendwie anders. Du bist viel weicher, viel barmherziger, du hilfst, du hast Gunst, du bist ein Ermutiger geworden, du, wow, was ist passiert? Und ich so, keine Ahnung, also echt jetzt? So, Gott verändert und er lebt in mir, er lebt in ihn. Das ist der Heilige Geist. Selbstbewusstsein, was wir hier alle brauchen, kommt daher. Das Wort Selbstbewusstsein wird oft falsch verstanden. Wir alle wollen Selbstbewusstsein. Deswegen schmeißen sich auch, Christoph Daum, kennen Sie noch, hat Kokain sich ein paar Pillen reingehauen, ja, weil er selbst macht selbstbewusst. Aber wenn ich muss mir selbst bewusst sein, stellen Sie sich das Wort mal so vor, ich muss mir selbst und dann ganz groß bewusst sein, dass Gott in mir wohnt. Der allmächtige Gott. Das heißt, Maria und jeder, der hier sitzt, wenn er sich das nur bewusst macht, könnte er da rausgehen und die Welt komplett verändern. Könnte er zu jeder Firma, zu jedem Menschen, der Rat braucht, gehen, ganz selbstbewusst und sagen, hey, ich weiß nicht alles, ich bin ja nicht Gott, aber er lebt in mir und wir können ihn fragen, wir können ihm begegnen, ich möchte dir dienen. Ja? Das heißt, Leute, die Gott suchen und Amos 5, Vers 4, suchet mich, so werdet ihr leben. Und die sich wirklich auf die Suche machen nach Gott, sagen plötzlich, wenn sie auf YouTube einfach nur eingeben würden, Testimony oder Zeugnis, Berichte, wie ein Mensch zu Gott findet, kann man mal schön so einen Nachmittag verbringen, einfach mal aus aller Welt. All die Menschen haben eins gemeinsam, dass sie sagen, es war erst diese Suche, es war erst dieses Zeit investieren, mal unter einem Baum einen Sonntag verbringen und sagen, Gott, wo bist du? Ich mein's ernst. Ja, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet. Und ich habe ein paar Jahre lang Gott immer so umkreist. Also ich habe ihn nicht von ganzem Herzen gesucht, sondern mal im Gottesdienst eine Stunde, aber danach waren ja andere Dinge wichtiger. Gott heißt Priorität setzen auf Liebe. In meiner Top-10-Skala war Gott und Liebe irgendwo da unten. Ja? Aber er ist aufgestiegen zu meiner Nummer 1, weil es gibt nichts Wichtigeres für mich, finde ich, als zu lieben. Ein absoluter Schlüsselvers von Jesus, er sagt auch den Menschen, die damals glücklich sein wollten, er sagt, hey, geben macht glücklicher als nehmen. Bloß haben wir das in unserer Gesellschaft längst vergessen. Wir sind ja die Ich-AG und Geiz ist geil und ich muss mich verwirklichen, ich. So, und Jesus sagt, ja, kannst du gerne machen. Aber der Letzte, der Unterste wird der Erste sein. Ja? Wenn du den Menschen dienst, wirst du plötzlich König. Das ist ein guter Rat. Menschen, die nur sich in die Taschen stecken, die Beispiele habe ich erzählt, die fallen im Moment. Wir bestehen in einer Welt, aus einer Welt von Vorbildern, die alle zusammenstürzen, wo du hinguckst. Und Gott sucht die kleinen Menschen. Und da gibt es ein ganz, ganz fantastisches Bild im Alten Testament. Das ist so ein bisschen wie Herr der Ringe, da geht es um ein Auge. Ja? Und da heißt es in 2. Chronik 16, Vers 9, Gottes Auge durchstreift die Welt auf der Suche nach Menschen, ja, er scannt sozusagen, auf der Suche nach Menschen, die ihm mit ungeteiltem Herzen vertrauen, damit er die groß macht, damit er die stärkt. Das heißt, Gott sucht, zum Beispiel hier heute Morgen, Gott sucht ständig, warum? Weil er will lieben, aber er findet leider so viele Egoisten. Er will dienen, er will Menschenleben retten, er will helfen, er will so viel Gutes tun, weil es ist sein Name, er kann nicht anders. Das heißt ja in der Bibel, Gott ist die Liebe. Da steht nicht, Gott hat viel Liebe, sondern er ist es. Selbst ein Atheist, der sagt, ich glaube nicht an Gott, aber selbst der ist ganz eng bei Gott, weil er sagt, ich liebe meine Frau. Er weiß gar nicht, das ist eigentlich Gott. Liebe ist Gott. Das heißt, 2. Chronik 16, Vers 9, passt übrigens zu, kennen Sie dieses Format im Fernsehen? 16 zu 9, kann man sich gut merken. Gottes Auge, ja, visuell. Gottes Auge durchstreift die Erde und auf der Suche nach Menschen, die ihm mit ungeteiltem Herzen vertrauen, heißt so viel wie, ich habe ihm vertraut, aber mit geteiltem Herzen. Ich habe immer so gedacht, ich weiß nicht so recht. Und er sagt, die wenigen, die ihm vertrauen, das ist Glaube. Also einer von euch hätte reinrufen können in einem Wort, Glaube ist Vertrauen oder Gottvertrauen. Und die bringt er groß raus, die stärkt er, weil er es belohnt, weil er einfach sagt, hey, endlich, da ist einer, einen habe ich gefunden, der vertraut mir. Und meine Lieblingsgeschichte in der Bibel ist Josef, der Träumer, weil der kriegt nur auf die Mütze. Der ist ein ganz, ganz faszinierender Typ und er kriegt nur einen nach dem anderen auf den Kopf und wird gedemütigt. Lesen Sie 1. Mose 37 bis 50, die Geschichte von Josef, dem Träumer. Und Gott sieht ja auch das Leben von Josef. Und er sagt, okay, spätestens im Knast, wenn er als Einziger ausgepeitscht wird, da wird er wahrscheinlich umfallen. Da wird er sagen, Gott, du hast mich verlassen, soll das ein Witz sein? So. Aber Josef bleibt, und deswegen liebe ich diesen Josef, der bleibt ruhig. Der sagt, Gott, ich vertraue dir. Du wirst es schon wissen. Das ist zwar total ätzend hier, Katastrophe, er ist ja nur ein Mensch, aber du bist mein Schöpfer, du bist mein Vater, du bist mein Freund. Und da passiert genau das. Gott erhöht ihn und er macht ihn durch diesen Pharao zum zweitmächtigsten Mann der ganzen Welt damals. Das heißt also, Gott etwas zutrauen, nicht so schnell aufgeben, dranbleiben. Schönes Bild, es ist nie zu spät zu sein, was du hättest sein können. Das heißt also, wenn ein Mensch wirklich Gott versteht im tiefsten Innern, wie Gott ist, dann fängt er an, im Englischen würde man sagen, who I ought to be. Also wer ich eigentlich sein sollte, ist mir plötzlich klar geworden. So fängt ein Mensch an, sein Leben zu ändern, wenn er wirklich dem auferstandenen Jesus, also den wir an Ostern jetzt vor kurzem gefeiert haben, weil wir es ja wirklich glauben, aber nicht nur so als Religion, ja, symbolisch, Jesus ist irgendwie auferstanden, sondern er sitzt ja hier auf diesem leeren Stuhl sozusagen. Also ich finde es immer gut bei uns zu Hause, wenn ein Stuhl leer ist, sage ich, meine Frau, ja, Jesus ist auch da. Da sitzt er. Ich glaube das ja wirklich. Der inspiriert mich ja ständig und nicht nur eine Stunde am Sonntag. Und plötzlich fange ich an und werde der Mensch, je mehr ich Jesus an mich ranlasse, desto mehr strahlt es und verändert mich von innen nach außen. Das ist so das Geheimnis des Glaubens. Es ist nie zu spät. Ich glaube, wenn wir wirklich im tiefsten Herzen verstehen würden, wie Gott ist, dann würden wir es weitersagen. Wir wären zufriedener, Wir werden glücklich, wir werden selbstbewusster, wir werden hilfsbereiter, wir werden wie jemand, der verliebt ist. Und das steht dann auch genauso in der Bibel, wo es heißt, hey, wenn man Gott aus den Augen verloren hat, kein Problem, völlig normal, wir sind Menschen. Wir verlieren Gott immer wieder aus den Augen. Aber er sagt, komm, kehr zurück zu der ersten Liebe. Ja, weißt du noch, wie du mal in Jesus quasi fast schon verliebt warst? Weißt du noch, wie du on fire warst? Mir hat jetzt so ein Fußballer vor ein paar Tagen von Bayern München geschrieben, hey, ich lese gerade zum ersten Mal das Neue Testament. Ich finde das ja der Hammer, hat er geschrieben. Er sagt, ja, herzlich willkommen im Club, ich finde es auch Hammer. Ja? So, Fußballersprache. Das heißt, einer wird fasziniert und sagt, wow, ich fange gerade Feuer. Die meisten sagen dann zu mir, ich wusste das gar nicht. Ich auch nicht. Mir hat es ja in meiner Kirche als Kind auch keiner so erklärt, dass Jesus auf meiner Seite ist, dass er mich gut findet. Und nicht erst, wenn ich das und jenes mache, sondern er findet mich einfach so gut. Die erste Liebe zurückfinden. Ungefähr so. Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, so könnt ihr das Reich Gottes nicht sehen. Das heißt nicht, dass wir, manche interpretieren das falsch, dass sie sagen, ja, Kinder sind ja ein bisschen einfach gestrickt. Das heißt ja nicht, dass wir irgendwie uns doof anstellen sollen oder so, sondern ein Kind ist ja rein. Ein Kind, ein dreijähriger Junge, wenn ich jetzt sagen würde, hey, guck mal, da kommt ein Dinosaurier, der wird sich ja sofort umdrehen. Ja, er wird sagen, wo ist der? Ja, aber nicht, weil er doof ist, sondern weil er ein reines Herz hat, weil er mir vertraut. Ja, weil er noch mit Großem rechnet. Er erwartet alles. Ich habe eine Geschichte von einem Bekannten gehört, wie sein Sohn, 6-jähriger Junge, im Schlafanzug kommt die Treppe runter und die Eltern gucken so, hey, du müsstest schon längst schlafen. Und dann sagt der Kleine zu denen, Mama, Papa, ich bete gerade, braucht jemand was? Ja? So ist Christsein. Mit Gott rechnen. Zu sagen, das ist völlig normal, dass Gott da ist. Es ist völlig normal, dass wenn ich Amen sage und ich würde jetzt, sagen wir mal, beten, Gott, ich bitte dich darum, dass jetzt ein Postbote mit einem gelben Hut und einer roten Jacke da hinten reinkommt, nur als doofes Beispiel, was Blöderes fällt mir auch nicht ein, Amen, dann wäre eigentlich Christsein die ganze Zeit so dazustehen und sagen, kommt er schon? Warte mal. Wo ist er denn? So, ja. Ich habe vorhin jemand 5 Franken gegeben, dass der jetzt mit dem gelben Hut und einem roten ist rein, aber ich glaube, der ist auf dem Klo gerade. Naja. Der Gag ist schiefgegangen. Hey, Digger! Nein, war ein Witz. Ja, aber das ist konsequent. Ein Kind hat noch dieses Reine. Deswegen, Jesus sagt, ihr müsst wieder werden wie die Kinder. Weil da ist nicht so viel Google und Intellekt und 100 theologische Diskussionen im Kopf, dass man plötzlich gar nicht mehr Jesus an einen ranlässt, sondern dass man alles in Frage stellt. Ja, in der Krise, so könnte die Krise aussehen, wenn man mit Jesus geht. Man lacht im Regen, im Sturm, weil du sagst dir, was soll schon passieren? Der Papa, der hat es im Griff. Der Vater, naja, da gehen wir ein bisschen spazieren. Traumwetter. Das ist Krise. Wir reden ja in der Psychologie, also wenn ich mit Fußballern und mit Managern arbeite, Resilienz ist ja das Stichwort. Ja, resillere, wieder aufstehen, immer wieder. Du kriegst eins auf die Nase, boing, bist wieder da, wie ein Boxer. Oder wie der Federer, den kriegt man auch nicht kaputt. Ne? Der ist irgendwie immer wieder Wahnsinn. Ne? So, der mit 42 wird dann noch wahrscheinlich Wimbledon gewinnen. Also Resilienz, das brauchen wir alle. Und Burnout, haben wir alle gehört, klar. Dann haben wir auch schon gar keinen Bock mehr auf dieses Wort. Aber wie können wir in einer ziemlich verrückten Welt so an Gott dranhängen? Mir hat mal eine Frau gesagt, sie hat irgendwann verstanden, Gott ist wie ein Brief und ich bin so eng auf ihm wie eine Briefmarke. Enger geht's nicht und deswegen kommt der Brief ins Ziel mit mir. Ja, ist ein schönes Bild. Ganz eng an Gott drankleben. Aber das kann man natürlich nur, wenn man ihm vertraut, wenn man wirklich weiß, okay, so wie Josef, der Träumer, der ganz, ganz viel Leid ertragen muss und er macht noch nicht mal was falsch. Genau wie Hiob. Aber er sagt, okay, Gott, das ist noch nicht das Ende geschrieben. Ich habe so viel Fantasie, und auch das ist Christsein, Fantasie haben. Christsein heißt Vorstellungsvermögen. Das ist ein schönes Wort, da steckt Vermögen drin. Wollen wir doch alle vermögend sein. Christsein ist gleich Vorstellungsvermögen. Ich habe eine schwierige Situation, aber ich setze mich hin, schaue die an und sage, ich habe so viel Vorstellungsvermögen, dass ich in meiner Fantasie mir ausmale, wie es wieder gut sein wird, die Situation. Das muss ich auch ständig machen. Weil Sorgenvogel kommt. Martin Luther sagte so ein schönes Bild, du kannst nicht verhindern, dass ein Vogel auf deinem Kopf landet, aber du kannst verhindern, dass er ein Nest baut. Also dieser Sorgenvogel, der an so einem schönen Tag wie heute, du willst spazieren gehen, du willst irgendwie, freust dich schon aufs Essen, alles ist super, plötzlich kommt dieser Vogel, kennen Sie das? Ja? Ich glaube, vor allem die Frauen kennen das. Ich habe auf einmal so ein Gefühl, Schatz. Ich sage, Schatz, was hast du denn für ein Gefühl? Hast du Hunger? Nein, so ein Bauchgefühl. Ich weiß nicht, also irgendwie. So, was für ein Gefühl hat die denn? Was will die von mir? So, ja, du weißt, du bist keine Frau. Ich sage, ich weiß, dass ich keine Frau bin. Schöne Haare. Ne? So ein Gefühl. Ja, dann schick das Gefühl weg, Mann. Alter Schwede. So, das heißt also, Martin Luther sagt, dann verhindere doch, dass er ein Nest baut, der Vogel. Das heißt, sag dem Vogel, ey, ich habe dich ein Gefühl, Vogel, aber kannst du bei der Frau da drüben auf ihrem Kopf vielleicht landen, dass die schon ein Gefühl auf einmal hat. So. Ja, und wirklich glückliches Leben, auch da geht es in mein Coaching eigentlich rein, dass ich jedem Menschen sage, es gibt immer zwei Typen im Leben. Entweder du bist der Passive, also du bist Spielball deiner Gefühle, ein Gefühl kommt und kann mit dir machen, was es will. So, kriegst Ohrfeigen, rechts, das Gefühl, so, kriegst du. Das sind so ganz viele Menschen, die so leben. Also die leben immer reaktiv. Gefühl, und ich widme mich jetzt diesem Gefühl bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Ja? Ich habe kürzlich gelesen, wie jemand gesagt hat, bete nicht dein Gefühl, dein Problem an, sondern bete Gott an. Aber wir beten dann dieses Problem an. Und dann gibt es aber diese proaktiven Menschen, die gelernt haben, dass sie sagen, nee, ich will nicht Spielball meiner Gefühle sein. Ich will Herr meiner Gedanken sein. Das ist genau das Gegenteil. Oder Frau meiner Gedanken. Ich bestimme, was ich denke. Und wenn irgendwas kommt, wo ich sage, tut mir nicht gut, versaut mir meinen Sonntagnachmittag, dann denke ich es einfach nicht. Wow, ist das cool. Als ich das zum ersten Mal zu Ende gedacht habe, diesen Satz, dachte ich, hä? So einfach? Das kann nicht sein. Wahrheiten sind immer sehr schwer. Nein, Jesus sagt immer, Wahrheit ist einfach. Liebe ist einfach. Hass ist kompliziert. Also, boah, Intrigen, so Lügen. Ich kann mir meine ganzen Lügen gar nicht mehr merken. Was habe ich zu meiner Frau gesagt? War ich jetzt da bei dem Kumpel? Oder war ich? So Lügen ist total kompliziert. Liebe, Wahrheit ist einfach. Ja, das heißt, bahnbrechend jemand, der erkannt hat, Krise kommt in den Kopf und ich sage, ich muss das nicht denken. Einfach mal ausprobieren. Jesus sagt, fürchte dich nicht. In der Bibel steht 365 Mal, fürchte dich nicht. Kein Zufall. Für jeden Tag einmal im Jahr. Weil Gott. Und auch da wieder, was ist Gott, was ist Christsein? Furchtlosigkeit. Das ist ein Riesenthema unserer Zeit. 70% der Deutschen, und jetzt kommt echt der Witz des Tages, haben Zukunftsängste. Was sollen denn dann die Leute in Rumänien, Albanien und was weiß ich, Sierra Leone, Indien und so sagen? Sind die schon fast tot? Oder so? 70% der Deutschen, wie ist es bei euch in der Schweiz? 75, oder? So, haben Zukunftsängste. Wovor denn? Dass der Russe kommt oder was geht ab? So, das heißt, wir alle haben tatsächlich dieses Problem mit dem Vogel. Wir widmen uns viel zu viel diesen Gedanken, anstatt zu sagen, Vogel, tschüss, ich lese was, was mir gut tut. Ich fange an, Gott zu danken. Was ich in meinem Coaching entwickelt habe, ich habe da ein Buch mitgebracht, wenn Sie Lust haben, nehmen Sie es mit. Da steht ganz viel über Coaching drin, was ich so lehre in meinem Leben. Das sind allein so die 4D. Dankbarkeit, Dienen, Demut und Disziplin. Die Jünger von Jesus auf Englisch. The Disciples, die Discipliner. Ja? Das heißt, zu erkennen, was mir gut tut, erkenne ich und mache es weiter mit Disziplin. Also das ist ein ganz, ganz großes Thema. Ganz viele Menschen laufen leider so durch die Gegend, sind mit der Gesamtsituation unzufrieden, könnte man sagen. Und ich denke, dass wir so Menschen entgegensetzen können, eigentlich nur eines, nämlich Freude. Wenn Menschen sagen, hey, wieso bist du eigentlich immer so gut drauf? Wieso bist du so am Strahlen? Also Psalm 34, die auf Gott sehen, da ist so ein Leuchter, werden strahlen vor Freude. Schöner Vers, 34, Vers 6. Die auf Gott sehen, werden strahlen vor Freude. Ich kann aber auch auf mein Problem sehen oder auf das, was ich nicht habe. Auch so eine Spezialität von uns im Westen. Wir gucken immer auf das, was wir nicht haben. Dankbarkeit ist ja auf das zu schauen, was ich habe. Und sage, danke Gott, dass ich das habe. Ist nicht viel, aber ist cool. Ja? Die auf Gott sehen, werden anfangen zu strahlen. Solche Menschen kann man damit beeindrucken. Dass sie sagen, was ist dein Geheimnis? Ich habe kein Geheimnis, ich bin mit Gott. Deswegen strahle ich, weil ich ständig auf ihn gucke. Das habe ich gelernt. Das ist fantastisch, wenn man mit einfachen Dingen, Gott zu folgen, ja, follow Jesus, plötzlich ganz, ganz viel in seinem Leben auf den Kopf stellt. Ja? Da wird der König, der irgendwie vorher schlecht gelaunt war, wird plötzlich einer, der sagt, okay, ich habe zu Gott gefunden und leitet Menschen anders an. Wir brauchen Führungskräfte, wir brauchen Leute, die wieder on fire sind, die sagen, ich habe viel Liebe für mein Unternehmen. Manchmal, wenn ich bei Firmen bin in Deutschland oder auch in der Schweiz, sage ich, hey, hört doch mal auf, Unternehmer zu sein. Ich wollte immer Unternehmer sein. Werd doch mal Untergeber, das ist doch mal cool. Hä? Fang doch mal an zu geben, zu wertschätzen, deine Mitarbeiter. Fang mal an, die zu lieben. Jürgen Klopp ist einer, mit dem ich, hat der Thomas erzählt, einen Film gemacht habe. Und er wird geliebt dafür, wie er mit seinen Leuten umgeht. Dass er einer ist, der führen kann. Der Spieler hat die er inspiriert mit seinem Glauben. Also der geht in Liverpool. Ich war bei ihm in Liverpool letztes Jahr. Wir haben zusammen gedreht. Und da geht er in eine deutsche Gemeinde, weil er sagt, ich brauche das. Wenn ich ein König sein will, der König von Liverpool, ich kann Menschen nicht führen, ohne dass ich selbst begeistert bin. Ich muss erstmal mich selbst begeistern. Ich lese in der Bibel, ich höre einem Pastor zu in Liverpool in der Gemeinde, weil dann komme ich nach Hause und kann den Menschen da draußen was geben. Und da mangelt es auch an vielen Punkten. Glaube heißt zusammengefasst Gesefu. Könnt ihr mal auf drei zusammen Gesefu sagen? Eins, zwei, drei. Das klingt total bescheuert. Gesefu. Ja? Als ich jung war, da gab es so Menschen, die hatten hier an der Hand WWJD, das klang auch nicht besser, ja, What Would Jesus Do? Und ich habe jetzt so kürzlich etwas erfunden, das heißt Gesefu. Das ist auch in meinem Sonnebuch, können Sie am Büchertisch mitnehmen, ich mache T-Shirts davon, vielleicht mache ich auch Armkettchen, einfach weil wir brauchen diese Erinnerung. Manchmal schreibe ich es mir auch auf meine Hand mit so einem Edding, hält 2,5 Tage meistens, ja, auch wenn ich nicht dusche, eine Woche. Gesefu. Ja, und dann kommt wieder so ein Vogel. Und dem Vogel sage ich, du, warte mal ganz kurz, Gott sorgt für mich. So, tschüss, kannst schon wieder weggehen. Ja? Ganz einfach, es ist so, wir brauchen diese Rituale im Kopf, dass wir merken, er ist da. Diese Rechenmaschine, auch ein schönes Bild, was ich so gefunden habe. Glauben 2.0 heißt für mich, ich rechne in allen Lebenssituationen mit Gott. RMG, rechne mit Gott. Auch etwas, was ich so ein bisschen in diese Welt reinsetze, als so einen kleinen Kopfschlüssel. Immer mit Gott zu rechnen, wenn ich Amen sage und nicht Amen und ich mache mir trotzdem noch Sorgen, sondern die Sorge ist ab jetzt sofort bei Gott geparkt. Das ist alles Christsein, zu sagen, ich rechne mit Gott. Zuletzt möchte ich noch einen Ausschnitt zeigen aus dem Film. Dieses Bild vielleicht als Abschlussbild. Machen Sie sich bewusst darüber, dass Christsein ist etwas mit einem Alleinstellungsmerkmal. Sie erleben ja sicher auch, dass da, wo Sie sind, also das heißt ja, Christian heißt ja, du sollst leuchten. Stell dein Licht dahin, dass Menschen es sehen, brennen für Jesus. Das werden Menschen sehen, weil wir in einer ziemlich dunklen Welt leben, wie ich finde. Ich habe jetzt, das ist mein Wecker, das sagt mir, okay, jetzt muss ich zum Ende kommen. Ich habe kürzlich gesehen, bei uns in Deutschland, in Essen, ist in der Sparkasse abends, da wollte ein älterer Herr sein Geld ziehen, ist er umgefallen, hat irgendwie einen Herzinfarkt. Und dann stand in der Zeitung, dass die Kamera in der Bank gefilmt hat, wie 5 verschiedene Menschen gekommen sind und entweder über den drüber gestiegen sind oder so, okay. Und der sah nicht aus wie ein Penner, der hatte sogar einen Anzug an, also ganz schick. Und 5 Menschen hatten keine Zeit oder keine Empathie, besser gesagt, ihm zu helfen. Und erst der 6., so nach einer halben Stunde dann abends, hat dann natürlich, was wir wahrscheinlich alle machen würden, so Handy anrufen, hallo, Hilfe, leben Sie noch so? Und das ist nicht in Russland passiert oder irgendwo in Indien, in Mexiko, sondern in Essen, in der Sparkasse. Das hat mich total geschockt, dass ich denke, Menschen sind so tot heutzutage, viele, weil sie nur getrieben sind von diesem Ego, dass sie gar nicht mehr den Impuls haben, das Normale zu tun, was in jedem eigentlich drin sein sollte. Das heißt, dieser eine, der da brennt, der noch das tut, was Gott machen würde, helfen natürlich, ja, der ist der, der glücklich ist, der ist der, der auch andere anzünden kann. In dem Film, den zeige ich Ihnen aus folgendem Grund, ich weiß, dass die Schweizer, genau wie wir Deutschen, so ein Faible haben für Fußball und ich mache mir ganz oft Gedanken darüber, wie kann man den Menschen, die im Stadion sitzen, also bei uns in Deutschland, gestern war ja letzter Bundesligaspieltag, da sitzen 80.000 in Dortmund, da sitzen 70.000 in München, manchmal 100.000 in Berlin. So, und wenn ich aber in der Kirche sitze, in Aachen, dann berührt mich so eine Predigt. Manchmal läuft mir auch so ein Tränchen runter und ich denke so, oh, so eine schöne Predigt. Und dann drehe ich mich um manchmal Und dann bin ich mit 49 Jahren oft der Jüngste in dieser Kirche. Und sage ich zu meiner Frau, wo sind denn unsere Freunde, so die, mit denen wir Fußball spielen, mit denen wir pokern, mit denen wir in der Kneipe, was machen die? Ja, die sind zu Hause, die gucken Game of Thrones und House of Cards und Breaking Bad und die müssen diese ganzen Staffeln ja gucken. Ja, das ist, da versuchen sie bei Mord und Totschlag irgendwie ein bisschen was, keine Ahnung, was, warum die das, aber Menschen bringen sich um so viel. Und mein Ziel, und da würde ich mich freuen, wenn sie nachher mal zu mir zum Tisch kommen, nehmen Sie mal was mit, ein Buch oder einen Film, und jetzt kommt gleich der Filmausschnitt, im Sinne von, wenn Sie jemanden kennen, wo Sie sagen, hey, dem geht es irgendwie nicht so super in seinem Leben, der braucht mal Inspiration, vielleicht Thema Fußball, aber ein paar andere Sachen, die ich dabei habe. Es ist also eigentlich gar nicht für Sie, sondern Sie sollen jemand anderem mal ein Geschenk machen. Überlegen Sie sich, wem kann man denn mal was geben, wo er sagt, hey, 7 Stars aus der Fußball-Bundesliga erzählen ganz offen in einem 100-Minuten-Film, warum sie Jesus lieben. Der David Alaba ist völlig crazy, dass er bei Bayern München einmal im Monat einen Bibelkreis macht mit Spielern von Bayern München. Die sitzen zusammen im Bibelkreis, kann man sich gar nicht vorstellen, das erzählt er mir in dem Film. Und da sitzen sogar Spieler von 1860 München, das ist der Erzfeind, sitzen da auch. So, und das wissen Fans gar nicht, ja, weil die Dinge, die ich so mache, die stehen natürlich dann jetzt nicht in der Bildzeitung, sondern das ist so im christlichen Bereich alles. Aber ich möchte Sie bitten, wenn Sie dieses Evangelium, ja, Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, 1. Timotheus 2, Vers 4, wenn Sie das auch auf dem Herzen haben, dass Sie sagen, hey, wir müssen es wirklich den Leuten geben, damit mehr Menschen brennen. Und so verändern wir auch unser kleines Umfeld, aber vielleicht auch das große Umfeld, dann würde ich mich ganz, ganz toll freuen. Vielleicht klicken Sie mich mal auf Facebook an, können gerne im Kontakt bleiben oder schreiben Sie mir was, wenn sie was inspiriert hat. Ansonsten, erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Ich glaube, am Ende einer außergewöhnlichen Predigt kann man auch Amen sagen. Amen. Und jetzt einmal Film ab und wenn Sie Lust haben, sehen Sie mich nachher da hinten in der Ecke beim Christian. Okay? Vielen Dank.